HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er stammt aus einer großen, berühmten Familie, Frido Mann. Musikwissenschaftler, Theologe, Psychologe und Schriftsteller. Er war der Lieblingsenkel von Thomas Mann. Geboren 1940 in Kalifornien, verbrachte er wichtige Phasen seiner Kindheit im Haus der Großeltern in Los Angeles. Die berühmte Exilvilla der Manns war bis Anfang der 50er Jahre ein Treffpunkt für viele Künstler und Wissenschaftler. Für Frido Mann war es auch ein Ort der Geborgenheit, wie er in seinem neuen Buch Das Weiße Haus des Exils schreibt. Kurz bevor die Bundesregierung in der Mann-Villa ein Zentrum des transatlantischen Dialogs eröffnet hat in diesem Sommer, kehrte Frido Mann dorthin zurück und sammelte Eindrücke und Erinnerungen. Ich habe ihn auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und das Interview mit ihm auf der ARD-Bühne geführt.
Herr Mann, Sie waren der Lieblingsenkel von Thomas Mann. Ihr Vater Michael war sein jüngster Sohn. Wenn man so einen berühmten Namen trägt, ist es ein Türöffner im Leben oder eher ein Hindernis? Wie haben Sie das erlebt?
Es ist im Grunde beides. Es ist ein Türöffner, aber wenn man dann die Erwartungen der Leute, die einem die Türen geöffnet haben, wegen dieses Namens und dieser Vergangenheit, den Vorstellungen nicht so entspricht, dann kann es auch zur Last werden. Ne? Dann kommen dann die Kritiken, die Enttäuschungen und so. Das habe ich als Junger, also als ich dann so angefangen habe, mich dann selbst bemerkbar zu machen, mit dem ich halt auch geschrieben habe. Und es ist beides, aber ich habe so das Gefühl, jetzt im Lauf der Jahrzehnte überwiegt dann doch langsam das Positive und die Tür öffne.
Ja. Aber wenn man sich die Geschichte mal anguckt, Sie hatten schon Ihr Päckchen zu tragen. Es ist ja kein Geheimnis, die Familie Mann war überschattet von Neurosen, Depressionen, Drogen, Selbstzerstörung. Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
Also das war ein Aspekt, der war mir ein bisschen weiter weg, obwohl zum Beispiel der Verlust, sage ich jetzt, von meinem Onkel Klaus Mann, das war mir irgendwie so halb bewusst. Ich wusste nicht, wie das gelaufen ist, aber das hat man mir auch ein bisschen von mir ferngehalten, wie halt vieles.
Er hat Suizid begangen.
Ein Suizid begangen, ja. Das habe ich erst mit 15, glaube ich, also 6, 7 Jahre später erst erfahren. Was, das wusstest du nicht, wurde mir dann so gesagt. Nicht? Der ist im Herzschlag gestorben. Also einem Kind versteckt man sowas. Nicht? Mhm. Aber eigentlich noch ein bisschen gravierender, der Grund, warum ich so viel bei meinen Großeltern war, seitdem ich eigentlich 2 Jahre alt war, ein Jahr alt, bevor man in das neue Haus, in Pacific Palace jetzt eingezogen ist, es wurde ja erst neu gebaut, war, dass meine Eltern ab da schon mich sehr gerne dahin geschickt haben, nicht so viel mit mir zu tun haben wollten.
Sie haben sich nicht so sehr um sie gekümmert.
Aber das hat dazu geführt, dass ich halt gerade bei diesen starken Großeltern, die waren wirklich stärker als meine Eltern, dass ich da sehr gut aufgehoben war und etwa 3, 4 Monate pro Jahr zwischen dem 2. und dem 9. Lebensjahr dort gelebt habe. Und das war eine sehr große Bereicherung.
Sie sind jetzt Ende 70, haben auch mal Zeiten gehabt, wo Sie gehadert haben mit der Mann-Dynastie. Ja. Wenn Sie jetzt von heute aus zurückblicken, welches Bild haben Sie gerade im Kopf, wenn Sie an Ihre berühmte Familie denken? Ploppt da irgendwas Bestimmtes auf?
Also inzwischen, das hat sich wohl auch sehr geändert. Inzwischen ist es mir, gerade als ich dieses Buch jetzt geschrieben habe, als dieses Haus gekauft wurde von der Bundesregierung, da habe ich einen neuen Thomas Mann kennengelernt, wo diese dunklen Seiten von dann auch der nächsten Generation sehr in den Hintergrund getreten sind, nämlich den politischen Thomas Mann, der wirklich gekämpft hat für Menschenrechte, für Humanismus, gegen den Faschismus und dann aber auch in Amerika nach dem Krieg, da kommen wir wahrscheinlich noch darauf zu sprechen, die ganze schreckliche McCarthy-Zeit, die erschreckende Ähnlichkeiten hat mit der jetzigen Zeit in Amerika.
Da kommen wir in der Tat noch drauf zu sprechen. Ich möchte aber kurz eingehen auf Ihr neues Buch, Das Weiße Haus des Exils. Sie konnten im Frühjahr diesen Jahres viele innere Bilder, die Sie abgespeichert haben, wieder auffrischen, denn Sie haben diese Exilvilla Ihrer Großeltern in Kalifornien besucht. Das Haus ist mittlerweile eine deutsch-amerikanische Begegnungsstätte geworden. Sie waren aber da, als alles leergeräumt war und Sie durch leere Zimmer gelaufen sind. Ja. Was bedeutet Ihnen dieses Haus?
Also es war so, ich dachte mal, bevor ich da hinkam, dass ich da wahrscheinlich sehr aufgeregt sein werde, dass da aufgewühlt, weiß nicht was. Es war nicht so. Ich bin hingegangen, es war mir sehr vertraut von Anfang an. Ich kam in den Vorplatz rein, diese Rundtreppe, die hinaufgeht, die war völlig unverändert. Und es war vieles unverändert, also gerade im unteren Wohnbereich, im Wohnzimmer, im sogenannten Living Room, was ja jetzt in Zukunft eine ein Versammlungsraum sein wird für die Stipendiaten und ihren Gesprächen mit den amerikanischen Gesprächspartnern, oder auch das Arbeitszimmer von Thomas Mann, was jetzt eine Bibliothek sein soll, ist im Schnitt völlig unverändert. Oben hat sich dann einiges verändert. Und als ich da dort war, da hatte ich plötzlich das Gefühl, ach, du bist irgendwo wieder zu Hause, nach so langer Zeit.
Es war ja auch ein Ort, wo Sie sich als Kind immer sehr geborgen und geliebt gefühlt haben, im Gegensatz zu Ihrem Elternhaus.
Genau, da bei meinen Eltern zu Hause, bei San Francisco in der Nähe, da war ich eigentlich wenig zu Hause. Da war ich mehr auf der Straße im Sommer oder bei Freunden, Nachbarfreunden zu Hause oder in der Schule. Hingegen, da bin ich kaum aus dem Grundstück rausgetreten. Ich war eigentlich immer im Haus oder im Garten, selten in den benachbarten Zitronenplantagen, die es noch gab und so. Aber sonst eigentlich immer sehr gerne im Haus und sehr gerne im Garten.
Frido Mann zu Gast bei HR Info, das Interview. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen teilhaben an dem Leben, das Sie erlebt haben als kleiner Junge. Das Haus wurde bezogen 1942 von Ihren Großeltern. Die haben dort 10 Jahre lang im Exil gelebt. Wie haben Sie das mitbekommen als Kind? Was ist dort passiert? Wie wurde da gelebt?
Also was ich natürlich wirklich schon sehr früh mitbekommen habe, was ich noch kaum klar denken konnte, aber so atmosphärisch als Vierjähriger schon so meine Erlebnisse hatten. Das war eben das letzte Jahr des Krieges, wo es jetzt aufs Ende zuging. Meine erste Erinnerung überhaupt wahrscheinlich ist ein ganz vages Gefühl gewesen, da ist doch irgendwie gestern was passiert, das war das Hitler-Attentat. Da sollte jemand getötet werden, jemand ganz Schlimmes, ist nicht passiert. Es waren aber Helden, die das gemacht haben. Und ich erinnere mich noch so ganz, aber wirklich nur atmosphärisch an aufgeregte Telefonate, die geführt wurden, Gespräche im Haus, Besucher, die gekommen sind, um darüber zu reden. Denn das hat für Aufregung gesorgt. Es scheint jetzt wirklich zu Ende zu gehen. Das war ein Einschnitt gewissermaßen. Ne?
Das Haus hatte, so wie Sie das erlebt haben und so wie Sie es auch beschreiben im Buch, ja eine ganz besondere Aura irgendwie. Dort gingen ständig im Exil lebende Künstler, Intellektuelle ein und aus. Was haben Sie davon mitbekommen, von den Gesprächen, die abends im Living Room geführt wurden?
Also die Gespräche selber bei dem Tea-Time oder abends, wenig als Kind natürlich, ne? Aber ich habe die Besucher erlebt. Das waren auch sehr bekannte Schriftsteller, Intellektuelle.
Wer war zum Beispiel da?
Die Musiker, vor allem Bruno Walter, war ein enger Freund, an den kann ich mich noch ganz genau erinnern. Nicht? Bruno Frank war auch jemand, an wo ich das Gesicht noch genau sehe, obwohl ich noch ganz klein gewesen bin. Bertolt Brecht, nur in den Anfängen, die haben sich dann überhaupt gar nicht gut verstanden, die beiden da, politisch vor allem eben auch. Nicht? Und ich habe trotzdem irgendwo teilgenommen und besonders viele Gespräche, muss man auch sagen, wir sollen immer nicht nur an den großen Thomas Mann denken, die Tochter Erika, eine Frau, also so wie Katja, die Großmutter, haben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Erika hat mir unglaublich viel erzählt von ihren Kriegserlebnissen als englische Kriegskorrespondentin, von also Kriegsende, aber auch die Nürnberger Prozesse, die ganzen Atmosphäre, dann die Entdeckung der Konzentrationslager, da war sie dabei in Dachau und so Geschichten. Das war also sehr, sehr, sehr nahe und ich habe stundenlang in ihrem Zimmer verbracht und sie hat mir Sachen erzählt. Das gehörte sehr stark dazu.
Was mich besonders berührt hat an Ihren Schilderungen im Buch, war das ganz besondere Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Großvater Thomas Mann. Wie haben Sie Ihren Opa erlebt?
Ich hatte immer gehört, also vor allem im Nachhinein, was für ein angeblich, ich glaube es eben gar nicht, dass es so wirklich war, aber angeblich unnahbarer Vater er gewesen sein. Das war mir gegenüber nicht.
Das liest man ja auch in den ganzen Biografien über die Manns.
Ich meine, im Alter sagt man ja auch, die Großväter sind oft anders als die Väter. Sie sind abgeklärt. Ich habe ihn immer als sehr angenehm und sehr, sehr nah erlebt, ganz einfach, ja.
Er galt als cholerisch, gefühlskalt, pedantisch. Haben Sie diese dunklen Seiten von ihm wirklich nie mitbekommen?
Überhaupt nicht. Man muss ja auch doch mal ein bisschen genauer lesen. Einmal in den Essays, in den politischen Essays, wie er sich auch wirklich dann Mitgefühl hat mit den Opfern des Krieges zum Beispiel, wie er wirklich auch nicht nur das Negative sieht, zum Beispiel jetzt im Politischen, dass er die Menschen verurteilt, die schlimme Taten begangen haben, sondern eben auch angewidert ist oder auch traurig ist, auch einfach, dass die Menschen so sein können. Und seine Romanfiguren sind ja auch manchmal so, dass sie auch sehr ergreifend sind. Der ist nicht der gewesen, wie er oft einfach falsch dargestellt worden ist.
Aber er war auch nicht so der typische Opa, der mit seinen Enkeln unterm Sofa rumtollt.
Nein, das hat er nicht. Er war halt wirklich mehr so ein, ja, er war ein ruhiger Mensch, sagen wir mal so. Ne?
Was für ein Opa war er? Also was hat er denn mit Ihnen gemacht?
Spazieren gegangen, Märchen vorgelesen, sowas. Ne?
Und das fanden Sie nicht langweilig
Nein,
als Kind?
Nein, überhaupt nicht. Beim Märchenvorlesen war es auch oft so, wenn ich so klein war, dass ich gar nicht mehr darauf geachtet habe, was er liest, sondern nur zugehört, wie er liest. Schon sehr viel für mich, für so einen Kleinen. Nicht?
Was würden Sie sagen, war das Wichtigste, was Sie von Thomas Mann gelernt haben und mitgenommen haben?
Ich würde sagen, so eine Stetigkeit, eine Beständigkeit, seine Disziplin. Ich glaube, da habe ich sehr viel abgeguckt. Das war anders als bei meinem Vater. Das fand ich sehr wichtig.
Da gab es ja diese komische Geschichte, über die im Hause Mann nicht gesprochen wurde, wie über viele andere Tabus. Er hatte ihn in seinem Spätwerk Dr. Faustus wenig schmeichelhaft die Rolle des Nepomuk Schneidewein zugeschrieben, hatte sie dann vom Teufel holen und sterben lassen recht bald. Wie sind Sie damit zurechtgekommen, Lieblingsenkel?
Ich wusste am Anfang gar nichts davon. Ich habe nur gespürt an den Blicken der Besucher, dass da wohl irgendwas Komisches ist. Ich habe mit 13 Jahren von mir aus zum ersten Mal aus der Entstehung des Dr. Faustes gelesen, was da eigentlich gewesen ist. Habe das aber ziemlich schnell weggesteckt und weggepackt. Und eigentlich erst später, so nach der Pubertät und in dem Gymnasium, da fing ich an nachzudenken. Da dachte ich, der hat da was Komisches mit mir gemacht. Und das habe ich dann auch eine Zeit lang ihm auch übel genommen. Es ist aber dann auch wieder langsam, hat sich das dann wieder so verflacht.
Es gibt ja die Theorie, dass er durch das Schreiben dieser Figur seine homoerotischen Neigungen zu Ihnen ja weggeschrieben hat.
Ist eine Theorie, ja. Also Sublimierung nennt man das dann auch ganz gerne.
Sie sind ja Psychologe, Sie kennen sich aus.
Ja, das aber nehme ich alles nicht so furchtbar ernst.
Überhaupt finde ich es interessant, dass die Villa Mann in Kalifornien, was das Private anging, ein Ort der Sprachlosigkeit auch irgendwo war. Es gab Tabus, über die wurde nicht geredet, aber sonst wurden dort große Debatten ja geführt zu Fragen der Zeit, von denen ja auch wichtige Impulse dann ausgingen. Wie erklären Sie sich diesen Gegensatz?
Also den Gegensatz sehe ich da nicht, weil ich denke, dass das Leiden unter der politischen Situation des Krieges, aber auch dann sehr bald danach, als diese Wende in Amerika kam und nach Roosevelt, dem großen Präsidenten, dann bald diese Kommunistenjagd wegen dieser Gegensätze zwischen den Machtblöcken, die ja zuerst zusammengekämpft haben, dass das dann so entstanden ist, dass das natürlich die Menschen, die Familie bewegt hat und dass das überhaupt kein Gegensatz dazu war, über andere Dinge vielleicht nicht so genau zu sprechen. Das war deutlich und es war vor allem nach dem Krieg, als dann diese Ängste dann auch kamen. Die Manns waren ja emigriert nach Amerika, die haben sich da beheimatlich gefühlt im Krieg und dann drehte sich alles um und dann führte das sogar langsam dazu, diese antidemokratischen Bewegungen von Seiten des Komitee gegen unamerikanische Umtriebe von McCarthy, diese Hexenjagd, in der Angst auch vor dem Kommunismus in Europa, in Osteuropa, in China und so weiter. Das führte dazu, dass Thomas Mann selber, man kann es im Tagebuch nachlesen, immer mehr Angst und Ekel und Entsetzen hatte vor dem, was in Amerika passierte. Er hat es sogar mit Hitler verglichen, mit Faschismus verglichen und ist dann wirklich es gibt sogar das Wort der zweiten Emigration, dass er dann wieder nach Europa zurückgegangen ist. Und er wollte schon 1950 weg, er wurde 51 weg. 1952 hat er es geschaffen. Und was ihn daran gehindert hat, das schneller zu machen und nach Europa zurückzugehen, war das schöne Haus und war das kalifornische Leben dort. Und da hat er dem noch lange nachgetrauert, bis er dann sich am letzten Lebensjahr dann versöhnt hat damit, dass er jetzt eben doch wieder in Europa ist. Aber ist natürlich schwer, man muss sich vorstellen, man emigriert von Europa nach Amerika, findet dort eine Heimat, bekommt einen Pass und muss dann plötzlich Angst haben, dass dieser Pass einem wieder entzogen wird und fährt jeden Sommer nach Europa, um sich da zu erholen und schließlich geht man wieder ganz zurück. Und aber nicht nach Deutschland, das war auch noch nicht so eine Sache, sondern in die Schweiz.
H-Info, das Interview heute auf der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse. Zu Gast ist Frido Mann. Herr Mann, Sie haben einen langen Weg der Selbstfindung hinter sich. Das kann man allein daran ablesen, wie oft Sie sich beruflich neu erfunden haben. Also Sie haben Musik studiert, katholische Theologie, Psychologie und am Ende sind Sie dann doch bei der Schriftstellerei gelandet. Ja. Also es muss wohl an den Genen liegen.
Ja, irgendjemand sagte mal, bei Ihnen hat wohl die Erblast zugeschlagen. Das ist so ein bisschen ein boschikoses Wort, aber das, da ist was dran. Ne? Aber es ist auch so, es geht ja nicht nur ums Schreiben als solches, es geht auch um die Inhalte. Und die, ich habe mich irgendwo auch mein Leben lang, das ist das Verbindende zwischen diesen verschiedenen Berufen, kann man auch sagen, oder Ausbildungen, immer gesehen als das, was die anderen auch immer gewesen sind, nämlich Brückenbauer gewissermaßen. Menschen, die versuchen, Gegensätze auch politisch zum Beispiel zusammenzubringen oder auch menschlich oder kulturell zusammenzubringen. Und das war auch der Impuls für mich, dann auch mit dem Schreiben anzufangen, über solche Themen, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so gefährdet und so zerrissen ist, zu versuchen, da wieder Versöhnliches sozusagen reinzubringen und eine Einheit reinzubringen. Das ist der Grund eigentlich, der inhaltliche Grund.
Und Sie können von sich heute behaupten, dass Sie sich selbst gefunden haben?
Man ist immer auf dem Weg, das werde ich auch in Zukunft noch sein, aber ich denke, das, was ich errungen habe an Selbstfindung, das bleibt, das verliere ich nicht wieder, das kann nur noch ein bisschen weiter noch vertieft werden und auf diesem Weg fühle ich mich halt irgendwo.
Herr Mann, das ist unsere Interviewbox, das ist ein Ritual in unserer Sendung. Diese Box befüllen wir für jeden Gast und es steckt eine kleine Überraschung für Sie drin. Wollen Sie mal öffnen?
Ja, okay.
Ich halte mal das Mikro für Sie.
Aha, ich sehe schon. Eine Papierrolle. Ist das schön? Aha, ein Heft. Ja, da habe ich auch wieder eine Erinnerung.
Es ist ein Superman-Comic und zwar der neueste, der gerade auf dem Markt ist. Wenn die Zeit zerbricht, heißt er auch noch. Ja. Sie wollten nämlich, was hat das mit Ihnen zu tun? Das war auch ein Berufswunsch von Ihnen,
Berufswunsch?
Oder?
Nein, das ist auch eine Erinnerung an Pacific Palisades. Ich wollte, als ich dann so 8 Jahre alt war, ungefähr 7, 8, wollte ich selber, habe ich mich identifiziert mit Superman.
Genau.
Und habe immer Radiosendungen auch gehört, wo dann irgendwie, oder dieser Clark Kent, das ist dieser Mensch, der sich dann verwandelt, der immer irgendwelche Rettungen vollzieht, immer Rettungstaten, der gegen die Verbrecher vorgeht und der dann schnell, nachdem er Superman gewesen ist und seine Tat vollbracht hat, wieder zurückkehrt in seinen ganz braven Büroberuf. Ne? Das war für mich so eine Identifikationsfigur. Deswegen, daran denke ich immer sofort. Und das ist damit, man sagt ja, früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will, der ist immer irgendwo eine Idealfigur für mich geblieben.
Ich habe sogar gelesen, eine Tante von Ihnen musste Ihnen ein Superman-Kostüm sogar nähen, weil Sie davon geträumt haben, so zu sein wie er und fliegen zu können.
Und ja, sie hat mich sehr davor gewarnt, aber wenn du da mal auf dem Fenster oben bist, bloß nicht abspringen, wenn du glaubst, dass du dann fliegen kannst, das geht nicht, dann fällst du runter.
Sie setzen sich ja ganz im Sinne Ihres Großvaters Thomas Mann für den kulturellen und gesellschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und Amerika ein. Welche Superkräfte würden Sie sich denn wünschen, gerade wenn Sie in Richtung USA gucken?
Also, ich muss ja sagen, ich habe ja lange Zeit, zu der Zeit, als das Haus noch gerade noch schon gekauft werden sollte, aber noch niemand daran glaubte, dass es klappt, nicht? War ich ja sehr skeptisch. Und in der Zeit habe ich auch mit Amerika nicht viel am Hut gehabt. Da war mir noch der Präsident Bush noch im Nacken. Und ich dachte schon, das kann nichts werden. Dann kam Obama, der hat ja nicht viel Chancen gehabt, aber wenigstens am Anfang. Und als dann Trump kam, da hat mich plötzlich der Kampfgeist erfasst. Weil da habe ich gesagt, ich bin Amerikaner. Und ich bin eigentlich verpflichtet, obwohl ich auch deutscher Staatsbürger bin, aber ich bin verpflichtet, auch damit zu kämpfen, dass der wieder wegkommt. Und ich sehe jetzt schon auch, dass dieses Haus jetzt als Begegnungsstätte, das sollte mehr als nur kulturell, das sollte ein politisches Begegnungshaus sein. Und das Auswärtige Amt hat ja, als es vor 2 Jahren das erste Programm für die Gespräche konzipiert hat, auch schon immer ans Politische auch daran gedacht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sie daran festhalten, dass es auch wirklich ein Haus wird, wo für Demokratie, was ja auch der Bundespräsident sich wünscht, Demokratie der Zukunft als Leitlinie für die Arbeit in diesem Haus in der Zukunft, dass das eben auch gemacht wird.
Jetzt sind ja schon im Sommer die ersten Fellows eingezogen in die Thomas-Mann-Villa, um dort mit diesem kulturellen Austausch anzufangen. Ja. Wie kann aber ein Dialog funktionieren in einer Welt, wo die verschiedenen Positionen doch so verhärtet sind?
Also ich denke schon, dass das schwierig ist. Das ist, da muss man auch sehr diese Dialoge, denke ich, schon auch ein bisschen lenken. Der Bundespräsident hat mir auch noch bei der Eröffnung des Hauses, nach der Eröffnung gesagt, ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass noch ein bisschen mehr thematische Dinge reinkommen, wo man eben auch diese ganz schwierigen, extremen Differenzen anspricht. Und da sind wir jetzt auch am Arbeiten, dass wir da noch eine Struktur noch reinbringen. Wir sind da noch ganz in den Anfängen. Es ist ja noch eine Baustelle im Grunde, das Haus, auch wenn die ersten Stipendiaten schon da sind. Aber das muss sich entwickeln und das muss auch von Deutschland aus muss das entwickelt werden. Und es gibt jetzt auch schon ganz neuerdings in Deutschland auch ein Haus, auch ein Thomas-Mann-Haus, was noch existiert, was auch in diese Richtung arbeiten will und dann eine Achse bilden will mit Amerika. Und auf diese Weise kann man auch noch stärker dazu beitragen, dass diese Gespräche, diese Dialoge und diese gemeinsamen Programme, dass die auch politisch werden und dass die dazu beitragen, diese jetzige wirklich unangenehme Situation in Washington mal endlich mal zu verändern.
Sie meinen Präsident Trump.
Der muss weg.
Das Ziel dieser Begegnungsstätte ist ja daran anzuknüpfen. Dafür kriegen Sie einen Applaus. Das Ziel dieser Begegnungsstätte ist ja daran anzuknüpfen, wo Thomas Mann 1952 aufgehört hat, als er die USA wieder verließ, in der McCarthy-Ära. Sie haben es ja eben schon angesprochen, wo kritische linke Intellektuelle gejagt wurden. Sehen Sie da Parallelen zum politischen Klima in den USA?
Ja, also ich meine, es war ja so, das habe ich gestern noch gelesen, diese Stelle. Thomas Mann ist mit Horror, mit Entsetzen 1952 weg. 2 Jahre später hat McCarthy einen großen Fehler gemacht, nachdem er schon jahrelang Vorsitzender dieses Komitees gewesen und sehr viel Unheil angerichtet hat. Er hat nämlich gegen das Militär hat er dann agiert. Und das hat das Militär sich nicht gefallen lassen. Das war ein Fehler. Da kriegt er eine offizielle Rüge. Ein paar Monate später, November 1954, haben sich im Kongress, bei den Kongresswahlen, so wie wir sie jetzt ein paar Wochen ja wieder haben, haben sich die Verhältnisse umgedreht. Die Republikaner, die 8 Jahre lang an der Macht waren, haben die Macht verloren. Die Demokraten sind wieder gekommen. Und das war für ihn ganz wichtig. Und Thomas Mann hätte sich riesig gefreut, wenn er 6 Jahre später noch erlebt hätte, dass ein demokratischer Präsident, nämlich Kennedy, Präsident geworden wäre. Amerika ist sehr wandelbar. Es kann dauern, solange es will, diese jetzige Situation, vielleicht auch nicht so lang, aber ich glaube immer noch, es kann sich auch wieder mal umdrehen. Und das ist ein Beispiel gewesen, das ist ein Vorbild gewesen. Und jetzt haben wir ja ein paar Wochen, können wir uns ja überraschen lassen, die eine oder in die andere Richtung.
Was ist Ihr größter Wunsch an dieses Austauschprojekt, das dort jetzt stattfindet?
Dass genau Menschen, die an sich in einer ganz unterschiedlichen Position sind, unterschiedlich denken, dass die doch verstehen lernen, dass Menschen, auch wenn sie noch so unterschiedlich denken, noch so Gegensätze haben, verbissen sind in ihrer Ideologie, dass sie trotzdem auch irgendwo einen gemeinsamen Nenner haben, irgendwelche Interessen, die sie gemeinsam miteinander verbinden. Ich glaube zum Beispiel, ein ganz wichtiges Beispiel für mich ist in Berlin das West-Eastern Divan Orchester. Das ist jetzt Musik, aber das ist ein Orchester, wo sich israelische und arabische Musiker, Todfeinde eigentlich, miteinander treffen und über die Musik als gemeinsamen Nenner sich finden und über viele schwierige Situationen, Belastungssituationen hinaus dann doch einen gemeinsamen Nenner finden. Das kann sein, dass das nur ein kleines bisschen ein Erfolg wird, aber immerhin, für den sollten wir alle kämpfen.
Frido Mann, herzlichen Dank.
Das war HR Info, das Interview, diesmal von der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse. Das neue Buch von Frido Mann heißt Das Weiße Haus des Exils und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Infos und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.